Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wolfgang, mein Dennis. Lieber. Du, mein ja, Lieber. Es ist Freitag. Ja. Die Sonne scheint, wir haben 18 Grad draußen. Eigentlich perfektes Frühlingswetter und hab mich dann trotzdem gerade mal eben durch deine Facebook-Timeline gescrollt, weil du ja wirklich zu fast jedem Thema irgendetwas Intelligentes zu sagen oder beziehungsweise zu schreiben hast. Und wir hatten es ja schon mal mit dem wahnsinnig weisen und wissenden Wolfgang Walk. Und,
ja, ja.
Genau. Ich bin da über einen Text gestolpert, Wolfgang, den hast du gestern geschrieben.
Ja.
Und ich möchte ihn jetzt nicht komplett vorlesen, weil wir werden wahrscheinlich über viele Punkte aus diesem Text gleich noch sprechen. Der Text geht um ein brisantes und sehr, sehr, sehr aktuelles Thema, nämlich um Fridays for Future und deren Umgang mit, ja, mit was eigentlich? Mit der Cultural Appropriation? Ist das korrekt ausgesprochen, Wolfgang?
Das darfst du mich als Deutschen natürlich nicht fragen. Amerikaner würde sich jetzt schütteln, Engländer auch. Aber prinzipiell war die Buchstabenreihenfolge schon richtig ausgesprochen, ja.
For Future Hannover macht jetzt also einen auf junge Union München Nord, bloß in autoaggressiv. So weit, so dumm, so erkennbar 18-jährig. Ich fantastisch einfach. Und so erwartbar die öffentlichen Reaktionen bis hin zur häufigen Weglassung Hannover, um den Vorgang Greta höchstpersönlich in die Schuhe zu schieben. Wir lernen es nicht. Auf keiner Seite. Es sollte ja nicht schwer zu begreifen sein, dass eine identitäre Linke, die das Spiel der identitären Rechten mitspielt, letzten Endes einen neuen Faschismus mit hervorbringen wird, nämlich die klare Trennung der Kulturen, um umso leichter ein anderes und damit einen Feind beschwören zu können und darüber Kriegsgründe zu liefern. Ich denke nicht, dass dies die Absicht der Hannoveraner Teenager ist. Und dann geht's natürlich auch noch weiter. Es ist ein sehr lesenswerter Text, liebe Freundinnen und Freunde. Wenn ihr Wolfgang bei Facebook noch nicht folgt, dann tut das bitte genau jetzt. Klammer auf, mir dürft ihr auch gerne folgen, Klammer zu. Und ja, lass uns doch mal eben über diesen Text sprechen, Wolfgang. Was ist denn überhaupt passiert? Es ist etwas passiert, das mich, als ich es gelesen habe, auch fürchterlich aufgeregt hat, um ehrlich zu sein. Na, erklär doch mal eben ganz kurz, was ist passiert?
Also, fangen wir mal an damit, was ist eigentlich FFF Hannover? Ja, Fridays for Future.
Naja, Fridays for Future.
Ja, es ist halt Fridays for Future, eine Untergruppierung in Hannover, da werden sich vor 3-4 Jahren, 2-3 Jahren, weiß gar nicht mehr, so lange ist das alles noch gar nicht her, werden sich da ein paar idealistische Schüler, die auch berechtigte Angst um ihre Zukunft haben, zusammengetan haben, werden das gegründet haben, es wird gewachsen sein, da werden wahrscheinlich, ich denke mal, irgendwo zwischen 50 und 500 Leute werden da Mitglied sein bei FFF Hannover. Aktiv sind dann eher so 15 und das Sagen haben 2 oder 3, die auch die Hauptaktiven sind. So, was da jetzt passiert ist, die haben da irgendeine Veranstaltung gehabt und dann hat irgendeiner von denen...
Nein, Moment, nicht irgendeine Veranstaltung. Das war ja nicht irgendeine Veranstaltung, Wolfgang.
Nein, klar, ist nur, was die da gemacht haben, ist halt eine öffentliche Veranstaltung von Fridays for Future, sprich, es war wieder eine der Demonstrationen gegen, für eine nachhaltige Klimapolitik. Und da war eine junge Künstlerin eingeladen, um da Musik zu machen. Und der wurde gekündigt, weil sie die falsche Frisur hat, nämlich Rasterzöpfe. So. Das ist passiert und der wurde dann gekündigt, obwohl es offensichtlich schon einen Vertrag gab oder zumindest einen mündlichen Vertrag. Die genaue rechtliche Situation kann ich nicht bewerten von hier aus. Aber auch ein mündlicher Vertrag ist ein Vertrag und sollte eingehalten werden. Dieser Vertrag wurde eben gekündigt, weil denen nachträglich aufgefallen ist, dass sie eine Frisur trägt, die aus einem nicht weißen Kulturraum kommt, nämlich Rasterzöpfe. Und dann wurde ihr vorgeworfen in einem Schreiben, dass das eben kulturelle Aneignung sei, Cultural Appropriation, und dass das problematisch sei und sie damit letzten Endes irgendetwas Rassistisches täte und deshalb könnte sie da nicht auftreten und sie möge sich doch bitte die Haare schneiden.
Ja, vielleicht ganz kurz eben, Wolfgang, einordnend. Die Musikerin heißt Ronja Malzahn oder Malzahn. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie ausgesprochen wird. Mir persönlich ist sie kein Begriff. Das dürfte sich jetzt bei vielen ändern. Die hat also natürlich auch ordentlich Schlagzeilen bekommen. Berechtigterweise, finde ich. Kulturelle Aneignung, was ist das? Der NDR schreibt dazu von kultureller Aneignung, Englisch, jetzt muss ich es nochmal aussprechen, Cultural Appropriation spricht man, wenn Menschen Bestandteile einer Kultur, zum Beispiel Symbole, Mode, Sprache übernehmen, die nicht ihre ist. Ich hätte gleich gerne auch nochmal deine Meinung zu dieser Begrifflichkeit und seiner Definition. Oder eine entscheidende Rolle spielt dabei, dass die betroffene Kultur als sozial, wirtschaftlich oder politisch benachteiligt gilt. Es sich also um eine Minderheit handelt. So wird beispielsweise das Tragen von Nasenringen, Palästinensertüchern oder religiösen Symbolen, Klammer auf, ohne an diese Religion zu glauben, Klammer zu, von manchen als kulturelle Aneignung angesehen. Jetzt pass auf. Auch Faschingskostüme, die Stereotype bedienen, in Klammern Indianer oder Chinese, werden oft als kulturelle Aneignung kritisiert. Im aktuellen Fall stören sich Mitglieder von Fridays for Future an den, wie du schon sagtest, an den Dreadlocks einer weißen Sängerin. Nach Ansicht der Aktivisten sind die Rasterzöpfe kulturelle Aneignung eines Symbols der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Soweit, so, wie hast du es genannt? Schlecht, schlimm, peinlich? Also
so einfach ist das jetzt gar nicht. So, das ist, also was die Leute von FFF in Hannover gemacht haben, ist, dass sie relativ unreflektiert den Begriff der Cultural Appropriation irgendwie assimiliert haben und glaubten, an dem jetzt handeln zu müssen und dabei so ziemlich alles falsch gemacht haben. Was man falsch machen kann, um es direkt von vornherein zu sagen, in diesem Post von mir plädiere ich auch stark dafür, sich mal abzuregen und sich mal dran zu erinnern, was für dummes Zeug man selbst mit 18 so gemacht hat und das Ganze nicht zu hoch zu hängen. Worum es tatsächlich geht, ist, dass dieser Begriff der Cultural Appropriation, genauso wie der Critical Race Theory und was weiß ich nicht, viele dieser politischen Begriffe, durch mangelhafte Reflexion dieser Begriffe, mangelhaftes Verständnis der Begriffe, nicht unbedingt bei denen, die sie in die Welt gesetzt haben, sondern bei denen, die sie dann aufgenommen haben, letzten Endes sich selbst vergiftet und damit eigentlich wieder aus dem Diskurs genommen gehört. Und ich denke, dass der Begriff der Cultural Appropriation auch ein Werkzeug ist, das sich als schädlicher erwiesen hat, als es Nutzen bringt, ohne dass das zugrunde liegende Problem, das es beschreibt, deswegen zu vernachlässigen wäre. Das heißt, das Problem ist nach wie vor da. Es gibt es schon sehr lange. Dieses Problem muss angegangen werden. Das gehört ins Bewusstsein der Menschen. Und es muss und man muss den Umgang damit lernen und muss auch zusehen, dass man die entsprechenden Phänomene diskutiert und angeht und darauf hinweist und dadurch eine Verbesserung der Situation, gerade eben auch für politisch, ökonomisch benachteiligte Gruppen auf dieser Welt erzielt. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, das ist alles kompletter Unfug, Cultural Appropriation.
Wo fängt denn für dich tatsächliche kulturelle Aneignung so an, beziehungsweise es ist ja letztlich, ja, ähnlich wie Rassismus und so weiter, ja auch ein Schlagwort, ich kannte den vorher nur so ungefähr, muss ich ganz ehrlich sagen, also nicht Rassismus, sondern kulturelle Aneignung. Ist man bislang zu gedankenlos mit gewissen Themen umgegangen, beispielsweise mit dem Verkleiden als Indianer beim Karneval oder so?
Das in jedem Fall, wobei das Verkleiden im Karneval ist für mich jetzt eine mindere Sünde.
Das Blackfacing ist ja auch so ein Ding. Das ist wirklich unangenehm. Ne?
Blackfacing ist unangenehm. Wir können gleich noch über die Tradition, wo das herkommt, das Blackfacing reden. Da wird es dann richtig unangenehm. Ich habe noch mindestens ein anderes extrem unangenehmes Beispiel, das ich gleich bringen werde. Für mich ist schon der Begriff Cultural Appropriation, also kulturelle Aneignung, ein unscharfer, weil in dem Augenblick, wo ich hingehe und eine Pizza esse, eigne ich mir kulturell was an, weil die Pizza kommt nicht aus dem wohlhabenden deutschen Kulturraum, sondern aus dem ärmlichen süditalienischen neapolitanischen Kulturraum. Da ist offensichtlich eine Machthierarchie, eine ökonomische Hierarchie gegeben. Wir haben uns die Pizza genommen, haben sie sogar in der deutschen Küche weiterentwickelt. Tatsächlich die Pizza, so wie wir sie heute in Deutschland kennen und wie sie dann teilweise auch nach Italien zurückkam, die Pizza war ein ganz einfaches Ding, wo maximal zwei Beilagen waren. Sobald die Pizza drei Beilagen bekam, war das mehr oder weniger eine deutsche Fassung der Pizza.
So wie die Pizza Hawaii, die keiner isst.
So wie die Pizza Hawaii, da wäre kein Italiener im Leben jemals drauf gekommen. Und das ist natürlich auch ein kompletter Irrtum der Kulturgeschichte, um das hier ganz klar von vornherein zu formulieren. Und darüber diskutiere ich auch nicht weiter. Lohnt sich auch nicht.
Wolfgang, nein, Stein.
Das Problem, also ein Begriff wie Rassismus ist eindeutig. Der Rassismus sagt, ich definiere Menschenrassen und unterteile diese Menschenrassen. Und wir kommen da jetzt schon viel dichter an diese Cultural Appropriation dran, als man sofort meint. Ich werde das gleich später noch erläutern. Wir geben diesen Rassen verschiedene Wesenheiten und können dann eine Hierarchie zwischen den Rassen sozusagen definieren und handeln politisch und ökonomisch und sozial nach diesen Wesenheiten, die wir da rein definiert haben. Das ist Rassismus erstmal von einer Definition her. Das ist also tatsächlich eine sozialpolitische Lehre, die auf der Unterschiedlichkeit von Menschen beruht, systematischen Unterschiedlichkeiten von Menschen, die sich weder biologisch noch irgendwie sonst begründen lassen, tatsächlich wissenschaftlich begründen lassen. Insofern ist Rassismus ein scharfer Begriff. Kulturelle Aneignung ist das eben nicht. Kulturelle Aneignung ist, wenn ich eine Pizza esse. Ja. Mhm. Wenn jetzt einer ankommt und sagt, du bist ein Rassist, wenn du eine Pizza isst oder eine Spaghetti Napoli, dann würde ich sagen, nein, bin ich nicht. Ein Rassist bin ich, wenn ich einen Italiener als Spaghettifresser bezeichne, was in den 70er Jahren noch völlig normal war. Mhm. Ja, da waren das noch die erste, maximal zweite Einwanderergeneration, da wurden die gerne noch als Spaghettifresser bezeichnet. Disclaimer, ich erzähle von diesem Wort hier, erstens, weil es kaum noch jemand kennt, zweitens, weil ich es meine, sondern einfach nur als Beispiel, als Zitat. Muss man ja dazu sagen. Es gibt nichts Geileres als eine schöne dampfende Schüssel Spaghetti mit einer geilen Tomatensauce. Punkt. Ja. Das ist dann wieder die kulturelle Aneignung. Ja. Darüber diskutiere ich auch nicht. Das ist dann aber wieder die kulturelle Aneignung. In den 50er Jahren gab es in Deutschland kaum jemanden, der Spaghetti aß.
Ja. Heute. Ich glaube letztlich dieser Begriff der kulturellen Aneignung. Ist es ein neuerer Begriff? Ich glaube, den gab es auch so vor 10 oder 15 Jahren noch gar
doch,
nicht.
Doch, doch. Ich glaube, ja? Es ist ein Buch aus 2003, wurde das erstmal systematisch.
Naja, pass auf. Also was ich halt finde, ist, dass der halt jetzt hier im konkreten Fall insinuiert, der ja etwas Negatives, ne? Dass man sich etwas von so, von
und da einer wollte Kultur ich jetzt genau. Da wollte ich jetzt drauf kommen. Ja, das heißt, wir nehmen jetzt also den Begriff kulturelle Aneignung, der etwas völlig Normales ist und im Laufe der Menschheitsgeschichte nie etwas, eigentlich gut, es gab eine kulturelle Form der kulturellen Aneignung, die schon immer widerlich war, und es gab eben auch kulturelle Aneignung, die völlig normal war. Irgendwann mal haben vor 5.000, 6.000 Jahren, das ist historisch bewiesen, asiatische Reitervölker, die bis dahin vorherrschende westeuropäische Bevölkerung weitgehend ersetzt. Ja, über mehrere Generationen hinweg wurde das assimiliert oder wurden die teilweise mit Sicherheit auch kriegerisch vernichtet. Es war jetzt nicht das, was wir heute einen Völkermord nennen, sprich eine politisch bewusste Entscheidung einer herrschenden Klasse über einen ganzen Kontinent, sondern das ging so peu à peu mit den damals üblichen Eroberungen. Wir überfallen das nächste Dorf, um denen die Frauen und die Felder zu klauen. Weil die Briten waren, diese Leute, waren die militärisch überlegen, heillos überlegen und denen war auch nichts entgegenzusetzen. So, was haben die uns gebracht aus ihren Genen? Die Hose, voraussichtlich. Das heißt, der Umstand, dass wir heute Hosen tragen, ist darauf zurückzuführen.
Jeder trägt welche, aber das ist ein großer zivilisatorischer Fortschritt auf jeden Fall.
War das jetzt eine kulturelle Aneignung der überlebenden urwesteuropäischen Bevölkerung? War es eine kulturelle Aneignung der afrikanischen Bevölkerung, die dann über die Europäer das mitbekamen und so weiter? Natürlich war es eine kulturelle Aneignung. War es etwas, das abzulehnen ist? Nein, die haben jetzt warme Beine, das ist was Gutes. Ja. Insofern ist dieser Begriff der kulturellen Aneignung schon mal ungeeignet, weil er einen völlig normalen und natürlichen Vorgang beschreibt, den es seit vielen 10.000 Jahren gibt. Den gibt
ja, vor allen Dingen auch etwas Gutes, ne? Den generellen kulturellen Austausch.
Einfach den gibt
ich meine, was wäre das für die Menschheit, wenn es den nicht gäbe?
Wir wissen, dass vor etwa 80 bis 100.000 Jahren das erste Mal sich Neandertaler und Homo sapiens gekreuzt haben, und zwar buchstäblich gekreuzt haben, genetisch gekreuzt haben, und in dem Augenblick hat sicher auch schon kulturelle Aneignung stattgefunden. So. Was hier aber gemeint ist, ist etwas inhärent negativ besetztes. Nämlich die Aneignung von kultureller Eigenschaften ohne die begleitenden negativen Umstände mit nachvollziehen zu können oder sich aneignen zu können. Sprich, ich als Weißer kann natürlich lernen, den Blues zu spielen. Ja, ich werde aber nie mit derselben Verachtung in einer Polizeikontrolle nach meinen Papieren gefragt wie ein Schwarzer. Das kann mir nicht passieren, weil ich weiß bin. Ja, wenn ich also den Blues spiele als Weißer und damit Geld verdiene, so die Theorie der kulturellen Appropriation, ist das etwas, das zu kritisieren ist, weil das Leiden, aus dem der Blues geboren wurde, etwas ist, das ich nie erfahren kann. So, das ist erstmal so eines dieser Beispiele. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wenn wir jetzt per Verordnung den Blues aus der Popmusik nehmen, haben wir mit einem Schlag keine Popmusik mehr. Gar keine. Null. Ja? Weil es gibt heute keine Popmusik, keine moderne Musik, in der der Blues nicht irgendwo drin ist. Das geht bis hin in die Elektronikmusik, was man schon daran sieht, dass eine der Hauptinspirationen für den Hip-Hop tatsächlich Kraftwerk war aus Düsseldorf. Kulturelle Aneignung? Ja. Ja? Cultural Appropriation nach der Definition, die wir jetzt hier haben? Nicht, weil 4 Düsseldorfer Künstler mit Sicherheit nicht unter den gleichen und unter irgendeinem einer Oppression leiden, unter einer kulturellen, ökonomischen oder politischen, sondern die sind in einem einigermaßen freien Westdeutschland groß geworden, wo sie die Musik schaffen konnten, die sie wollten, die als Kopfprojekt entstand, weniger als emotionales Projekt wie der Hip-Hop und trotzdem in den Hip-Hop stark zurückgewirkt hat. Das lässt sich also leicht nachverfolgen. Wer es mir nicht glaubt, muss einfach mal Kraftwerk und Hip-Hop googeln. Da fällt man da sofort rein. Wenn ich jetzt hingehe und sage, alles klar, es gibt, und deshalb wird sich diese, um den Gedanken zu schließen, die kulturelle Appropriation des Blues wird sich nicht mehr rückgängig machen lassen. Die erste, die wir da hatten, war die Vermischung von Blues mit dann weißer Musik aus der amerikanischen Folktradition hervorging, aber auch der Jazz, und später der Rock'n'Roll. Ja? Wir können den Jazz nicht mehr abschaffen, wir können den Rock'n'Roll nicht mehr abschaffen. Wir wollen das auch gar nicht. Aus dem Rock'n'Roll und dem Jazz und vielen anderen gingen sämtliche andere Popmusiktraditionen hervor, die wir kennen. Das wollen wir nicht abschaffen. Das ist inzwischen auch globale Musik. Der Blues hat einen Eingang gefunden in die asiatische Musik, in alles Mögliche. Und natürlich haben damit viele Leute Geld verdient, die niemals Sklaven waren. Ja. Und da beginnt eben genau das, wo wollen wir anfangen, wo wollen wir aufhören? Wollen wir es bei Sklaverei halten oder wollen wir sagen, genau, Armut reicht und so weiter? Das ist einer der Aspekte. Ein anderer Aspekt ist der, dass schon die Worksongs der Schwarzen auf den Baumwollfeldern in der Sklaverei, die entstanden aus Musiktraditionen, die aus Afrika offensichtlich. Aber Afrika darf man nicht als ein Gebilde denken. Ja, auch die stahlen schon von Traditionen, die ihren eigenen fremd waren. Weil Afrika, die genetische Vielfalt der menschlichen Bevölkerung Afrikas ist größer als die des Restes der Welt. Deutlich größer, viel größer. Ja, völlig ungleich. Der Rest der Welt stammt mehr oder weniger von ein paar Stämmen ab, die da irgendwann mal rübergegangen sind. Erstmal über die Levante und dann nach Asien und nach Europa und dann über die Landbrücke Alaska, dann nach Amerika. Von diesen paar Stämmen, die da mal rübergezogen sind, paar Gruppen, stammen wir alle ab. In Afrika war das ganz anders. Ja, da gibt's noch sehr, sehr viel mehr. Die haben sehr unterschiedliche Traditionen in Afrika, extrem unterschiedliche. Und aus sehr vielen dieser Traditionen kamen Menschen nach Amerika, wurden verschleppt nach Amerika. Das heißt, schon die Worksongs haben das eigentlich auch übernommen. Wir reden also entweder von kultureller Aneignung und das macht eben die Cultural Appropriation Schule, oder was mir besser gefiele, weil das eindeutiger wäre, wir könnten von kultureller Ausbeutung reden. Weil dann können wir genau darüber reden, um was es hier eigentlich geht. Ja, diese junge Dame, die hat sich da die Kultur der Rastafari angeeignet, möglicherweise auch andere. Die Braids, diese Zöpfe sind kein eindeutiges Merkmal, ein eindeutiges Merkmal der Rasta-Kultur. Das hat es auch in anderen Kulturkreisen gegeben, von den Persern, wo es eindeutige Darstellungen in Reliefen gibt, überhalb Afrika, bis hin, weiß nicht, wo es das überall gibt.
Ganz kurz, ich habe gerade einen Gedanken. Also einmal zum einen möchte ich mal ganz kurz eben aus der Begründung zitieren. Die Westfälischen Nachrichten haben, wie viele andere Zeitungen auch, die Begründung in Teilen abgedruckt. In der Begründung schreibt Fridays for Future aus Hannover, dass es nicht vertretbar sei, dass eine weiße Person mit Dreadlocks die Gruppe auf der Bühne repräsentiere. Und jetzt zitiere ich, Dreadlocks bei weißen Menschen sind eine Form der kulturellen Aneignung, da es in den Zeiten der Sklaverei von weißen Menschen als ein Zeichen der Unterdrückung genutzt wurde, argumentiert die Ortsgruppe der Klimabewegung in einer Instagram-Nachricht an Malzahn die spontane Absage des Auftritts. Was mich jetzt interessieren würde, Wolfgang, ist, ich würde viel Geld darauf wetten, ohne es jetzt genau zu wissen, dass die Entscheider dieser Entscheidung weiß gewesen sind und nicht schwarz.
Zumindest überwiegend, ja. Zumindest überwiegend.
Und da frage ich mich doch, warum geht man nicht zu den Menschen hin, die dieser Minderheit angehören, um die es hier geht?
Zu wem willst du da hingehen?
Ja, das ist natürlich das Dilemma an der ganzen Sache.
Irgendeinem dunkelhäutigen Menschen, der möglicherweise gar keine amerikanischen Sklaven als Vorfahren hat, weil die meisten dunkelhäutigen Menschen auf diesem Planeten haben keine US-Sklaven als Vorfahren.
Ja, aber du verstehst meinen Punkt. Also hier machen sich Weiße es auch sehr leicht, indem sie sich hinstellen und vermeintlich für Schwarze sprechen und dann sagen, was sie glauben, was richtig und was falsch ist. Ist das nicht auch eine Form der Überheblichkeit und also ich weiß gar nicht, was ich dazu sage. Ich bin einfach völlig baff, muss ich
sagen. Es ist noch viel ironischer. Das ist Cultural Appropriation.
Ja, eigentlich schon, oder?
Ja, ne? Genau. Das heißt, sie betreiben das Gleiche, um sich dagegen zu wehren und deshalb erkennbar 18-jährig. Und deshalb bin ich auf die auch gar nicht böse.
Doch, ich schon. Ich bin böse auf die. Ich bin böse auf die, Wolfgang, weil ich bin wirklich der Meinung,
Kinder.
Dass und wenn wir, ja, okay. Aber Kinder mit einer wahnsinnig großen Öffentlichkeit. Vor 20 Jahren, wenn, oder vor 30 Jahren oder zu deiner Kindheit.
Im frühen Pleistozän.
da war man auch dumm und da hat auch jeder 18-Jährige das Recht, dumm zu sein. Ich möchte trotzdem allerdings auch bezweifeln, dass die Leute, die dort diese Begründung verfasst haben, 18 sind. Die dürften die 20er auch schon mittlerweile wahrscheinlich hinter sich gelassen haben oder mit 20 sein, würde ich mal meinen und annehmen. Egal, anyway, die haben eine große Öffentlichkeit, die haben eine große Verantwortung. Die stehen und sprechen für eine Bewegung, der tausende Menschen angehören, aller unterschiedlichen sozialen Schichten, aller Hautfarben, aller, keine Ahnung, aller Religionen und so weiter und so fort. Eine sehr gute und wichtige Bewegung, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Menschheit irgendwo auf einen Klimanotstand hinzuweisen und denen und unter Umständen halt auch Bewegung in eine Sache reinzubringen, wo Stillstand eigentlich der zum Modus operandi gehört.
Ja, kennst du dieses Gedicht von Erich Kästner, dieses Epigramm, wo er sagt, junge Dichter sind strenge Richter, später werden sie Mitleidiger und Verteidiger.
Nein, aber das finde ich sehr gut. Weshalb ich böse bin, Wolfgang, ist einfach Folgendes. Ich finde, man erweist einer Bewegung wie Fridays for Future, die so unheimlich wichtig ist und die eine unglaubliche Daseinsberechtigung hat und von der ich mir wünschen würde, dass sie noch viel, viel größer würde und noch viel mehr Aufmerksamkeit bekäme. Damit einen so unglaublichen Bärendienst.
Da hast du recht.
Indem man beispielsweise auch hingeht und von der Frau, von der Ronja Malzahn verlangt, sich die Haare abzuschneiden, damit sie auftreten darf. Also ich finde das so unfassbar unwürdig und
Also
auch mit einem Alter nicht mehr zu, mit einem jugendlichen Alter nicht mehr zu rechtfertigen. Es gibt so viele coole und weil auch schon für ihr Alter verhältnismäßig weise 18, 19, 20-Jährige, die da mitlaufen, die da mit Sicherheit auch was zu sagen haben. Und wenn ich kann mir auch zum Beispiel nicht vorstellen, dass eine Luisa Neubauer da unbedingt ihren Otto drunter gesetzt hätte unter so einer doch ehrlich gesagt diskriminierenden.
Kann ich.
Also für Fridays for Future diskreditierend und für Ronja Malzahn diskriminierenden Vorgehensweise.
Kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, weil Frau Neubauer in aller Regel sehr sortiert ist. Prinzipiell Pro-Tipp an unsere Zuhörer, und ich stamme aus den 60er Jahren, als das noch viel virulenter war. Wenn irgendjemand einem empfiehlt, die Haare zu schneiden, hat diese Person Unrecht. Ja? Prinzipiell, wer ankommt und sagt, schneid dir mal die Haare, hat immer Unrecht. So, Punkt. Ja, auch das diskutiere ich jetzt nicht mehr. Wir müssen das heute ein bisschen eingrenzen, weil das Thema so groß ist. Ich will ein bisschen was erzählen über, warum Cultural Appropriation tatsächlich ein Thema ist. In den 70er Jahren, als wir noch genau 3 Fernsehsender in Deutschland hatten, kam es regelmäßig zu irgendwelchen Reportagen aus Afrika. Was da berichtet wurde, waren nicht die Fälle, wo in Afrika durchaus schon moderne Strukturen entstanden oder sowas, was auch in den 70er Jahren teilweise schon der Fall war, sondern es wurde regelmäßig über irgendwelche Buschleute und irgendwelche abseitig gelegenen Stämme und so weiter berichtet und da über deren Kultur. Was regelmäßig vorkam, immer, in jeder dieser Dokus, und deshalb waren die auch sehr beliebt, also die hatten hohe Einschaltquoten, denke ich, war, dass irgendwann mal der berühmte Fruchtbarkeitstanz ums Lagerfeuer kam, wo dann die jungen, bisher unverheirateten Frauen natürlich nur mit einem Lendenschurz bekleidet, ums Feuer tanzten und die Männer dazu trommelten und dann die anderen jungen Männer auch um sie herum tanzten und so weiter. Eine billige Ausrede, um nacktes Fleisch zu zeigen. Und weil die ja irgendwie damals noch nicht so als vollwertige Menschen galten, es waren ja so Buschleute irgendwie, ne, so halbe Affen in der Sicht der damaligen Menschen, ja, auch wenn das keiner laut ausgesprochen hat, galt das nicht mal dann irgendwie als Erotik oder was weiß ich nicht. Das wurde also um 18.45 Uhr irgendwie im Vorabendprogramm auch mal gezeigt. Oder zumindest sehr früh am Abend, 20.15 Uhr. Das ist natürlich Cultural Appropriation oder wie ich es gerne nennen würde.
Ausbeutung.
Kulturelle Ausbeutung at its very best. Und at its most loathsome. Also am widerwärtigsten überhaupt. Das heißt, es ist ein Thema, ja, und es ist auch heute noch ein Thema, definitiv, weil wir sind ja jetzt nicht alle tatsächlich auf einmal frei von allen rassistischen Impulsen oder wie auch immer. Die liegen ja tief, die habe ich zumindest als kleines Kind mit aufgesaugt in einer Umwelt, die noch in den 60er Jahren komplett rassistisch war. Es gab ja auch so gut wie keine Schwarzen in Deutschland. Also Roberto Blanco, das war so das war der deutsche Quotenschwarze, ja. Und den haben alle irgendwie lieb gehabt und die Musik war natürlich furchtbar, aber wir haben ihn alle lieb gehabt, auch aus schlechtem Gewissen natürlich. Aber ansonsten gab es vielleicht in ganz Deutschland 5.000 schwarze Menschen. Ja.
Du hast also die armen Schwarzen, die beispielsweise in Anführungsstrichen das Pech hatten, für die Nationalmannschaft zu spielen im Fußball. Da kann man übrigens sehr die Dokumentation Schwarzer Adler mal empfehlen.
Über Jimmy Hartwig und Erwin Kostele, ja. Genau, das war beides großartige Fußballer. Ich habe sie sehr gemocht. Das war sehr, sehr, sehr bedrückend, ja. Bis heute ist das natürlich ein Thema. Und man muss auch aufpassen. Und es ist immer gut, die Awareness zu haben für sowas. Aber wenn wir jetzt hingehen und sagen, wenn ich so etwas übernehme, so ein kulturelles Zeichen, ist das automatisch schon letzten Endes Ausbeutung. Da machen wir es uns zu einfach. Gerade Rasterlocken sind in vielen linken, linksliberalen Kreisen lange ein Zeichen der Solidarität und des Anerkennens des Kampfes gewesen. Ich meine, dieser in Jamaika, wo das ja herkam, die ganze die Musik und so weiter war ja eine starke politische Kraft. Bob Marley war ein wichtiger politischer Mensch in Jamaika, ja, und Bob Marley war ja nur das sichtbarste Gesicht des Reggae. Und Bob Marley selbst wurde ja schon kulturelle Ausbeutung vorgeworfen in den frühen 80er Jahren. Das heißt, wir reden hier tatsächlich über etwas, wo, wenn wir es auf die Spitze treiben, und mir scheint das ein bisschen auf die Spitze getrieben, bin ich nicht mehr in der Lage, die Zeichen von unterdrückten Gruppen zu verwenden, um meine Solidarität mit denen auszudrücken. Weil das sofort Cultural Appropriation ist. Sofort kommt jemand an und sagt, du betreibst hier Cultural Appropriation. Das heißt, ich kann mich nicht mal mehr öffentlich leicht sichtbar, leicht kommunizierbar mit unterdrückten Gruppen solidarisieren. Wem nutzt das?
Das nutzt überhaupt niemanden.
Doch.
Es nutzt ja, natürlich, den Unterdrückern.
Ja,
also ich meine, genau. Letztlich.
Genau.
Aber ja. Nochmal, also uns den Anständigen nutzt das auf jeden Fall überhaupt nicht.
Nee.
So. Gar nicht. Und jetzt darf man ja natürlich auch, sagen wir mal, auch noch überhaupt in Frage stellen, bei Ronja weiß ich das jetzt nicht, aber es gibt ja auch viele Männer, also viele Frauen auch, die gerade so aus der Punk-Szene kommen oder aus einer alternativen Szene, die Dreadlocks tragen, die das einfach machen, weil sie es hübsch finden, die es cool finden und die sich jetzt vielleicht gar nicht so darüber bewusst sind, aware sind, ja, Awareness hast du ja gerade angesprochen, dass das eigentlich mal als ein Zeichen, als ein Gegenstatement gegen Unterdrückung genutzt wurde. So, jetzt spielen wir das Ganze mal weiter. Mhm. Ich kenne ganz, ganz viele Leute, auch durch den Beruf meiner Frau, die haben sich irgendwann im Laufe ihres Lebens Tribal-Tattoos stechen lassen. So. Tribals stammen von den indigenen Völkern Polynesiens. Ja, habe ich jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Diese Tattoos sind im ursprünglichen Sinne alles andere als reiner Körperschmuck, sondern ein Kulturgut, das Geschichten erzählt und Stammeszugehörigkeit ausdrückt. Ja. Schlechterdings kenne ich niemanden, der ein Tribal-Tattoo trägt, der irgendeinem Stamm zugehört. So, das ist also kulturelle Aneignung im Wortsinn. Was ist denn jetzt beispielsweise, wenn jemand bei Fridays for Future, ich muss leider diese Bewegung nochmal heranziehen, dort, sagen wir mal, in der Hierarchie etwas nach oben steigt und dann sieht plötzlich jemand, der hat ein Arschgeweih. So ein ganz klassisches Arschgeweih. Ja. Muss der sich das weglasern lassen? Muss der das verdecken? Also ich meine, wie du vorhin schon, sag ich mal, sehr richtig gesagt hast, ne, wo fängt das an und wo hört das auf? Ja. Sind wir nicht auch von einer Debatte, die wichtig zu führen ist, zu einer hysterischen Debattenkultur irgendwie rübergeschlendert,
ja, das sowieso.
Die wirklich in alles und jedem irgendwie direkt, sag ich mal, also früher war es so, da ist man von Konzerten von den Toten Hosen oder von Jennifer Rostock rausgeschmissen worden, wenn man das falsche T-Shirt anhatte, beispielsweise von Freiwild oder von den Onkels, da wurde man rausgeschmissen. Da konnte man sich jetzt drüber streiten, ob das richtig oder falsch ist. In 2 von 10 Fällen mag der Shirtträger vielleicht tatsächlich rechtes Gedankengut gehabt haben. Warum der dann aber zu einem Jennifer Rostock oder Tote Hosen Konzert gehen sollte, kann man sich auch drüber streiten. So, da haben aber die Linken die vermeintlich Rechten aus ihren Konzerten geschmissen und damit auch eine Legitimation wahrscheinlich für ihr Handeln gehabt. Jetzt ist es so, da schmeißen die Menschen, die das Richtige tun, und grenzen die Menschen, die das Richtige tun, die Menschen, die auch das Richtige tun, von ihren eigenen Veranstaltungen aus. Und das ist für mich an Absurdität einfach überhaupt nicht mehr zu überbieten.
Das ist aber das ist eine Sache, die gibt es traditionell in der Linken und die gibt es nicht erst seit gestern. Als ich ein junger Mensch war, im frühen Pleistozän, habe ich ein paar Semester in Marburg studiert und Marburg war damals so eine Hochburg an irgendwelchen, auch teilweise aus dem Warschauer Pakt heraus finanzierten K-Gruppen gewesen. Wenn du glaubst, dass die irgendwie gemeinsam an einem Strang gezogen hätten, da standen 5 Typen auf der Mensa-Brücke, du musstest über so eine Brücke, die über die Lahn ging, musstest du in die Mensa rein und da standen 5 Typen von 5 verschiedenen K-Gruppen und haben Flugblätter verteilt und am liebsten wären die aufeinander losgegangen. Und die
K-Gruppen, muss man vielleicht ganz kurz
kommunistische
erklären. Kommunistische Gruppen.
Genau.
Sponti, aus der Sponti-Bewegung entstanden oder sowas, kann das sein?
Ja, teilweise noch aus dem SDS, also sprich aus der 60er-Jahr-Studentenbewegung, dann eben aus den alten KPD-Kadern und so weiter. Also die kamen aus verschiedenen Richtungen. Die einen waren marxistisch, die anderen waren marxistisch-leninistisch. Dann gab es die maoistische Linke und so weiter und die trotzkistische und die waren sich alle nicht grün. Die unterschieden sich alle in der Auslegung des kommunistischen Manifests an 3 oder 4 Stellen. Und daraus leiteten die ganz grundsätzliche Auseinandersetzungen ab. Es war lustig. Das war lustig. Das Problem war, dass du immer mit dem ganzen Stapel Flugblättern, die dir einfach ins Gesicht drückten, dann in der Mensa ankamst und da dann das alles natürlich sofort in irgendeinen Papierkorb wanderte und die Papierkorbe konnten es nicht halten. So, wenn ich jetzt hingehe und mir die Debattenkultur heute angucke, also wir haben nach wie vor, das hat sich nie geändert, diese Zersplitterung der Linken. Das war schon immer die Stärke der Rechten, dass die diese Zersplitterung überwinden konnte, zumindest phasenweise, wo es der Linken so gut wie nie gelang, das zu überwinden. Gefährlich wird es immer dann, wenn es der Rechten dann gelingt, auch noch die Konservativen mit an Land zu ziehen. Das ist, weil die Konservativen irgendwie glauben, dass wir was mit den Rechten zu tun haben, was in aller Regel gar nicht stimmt. Was, wenn du mal wirklich mit Konservativen diskutierst und denen das auch auseinandersetzt, werden die dir in jedem Fall zustimmen, dass das durchaus so ist. Als kleine Seitennote, da können wir vielleicht auch mal drüber reden. Gut, was jetzt dazu kommt, ist dieses völlig neue Medium, wo auf einmal wir diskutieren nicht mehr an einem Stammtisch mit 10 Leuten über einen Artikel im Spiegel und einen in der FAZ und kommen dann irgendwie zum gemeinsamen Ergebnis oder trennen uns mit den Unterschieden, von denen wir wussten, wahrscheinlich vorher wussten, dass die da sind, sondern heute schreien alle gemeinsam und gleichzeitig in einen gigantischen Raum rein und jeder muss sich in diesem Geschrei irgendwie orientieren und da durchhauen. Und manchmal ist es dann so, dass dann irgendjemand was richtig Dummes sagt und alle erstarren und schweigen und sagen, was war das jetzt für ein Mist? Ja? Und genau das hatten wir jetzt mit FFM.
Sich alle so gefühlt verschämt kurz zur Seite drehen und sich denken, hoffentlich kriegt das keine Öffentlichkeit.
Und natürlich muss man dazu sagen, dass die Reaktion, die Arschloch-Konservativen und die Rechten, also Rechte sind immer Arschlöcher und dann gibt es noch Arschloch-Konservative. Ich kenne auch sehr viele Konservative, die sehr angenehme Menschen sind, mit denen ich mich hervorragend unterhalten kann, sehr lustige Abende verbringen kann und sehr ernsthaft diskutieren kann. Es gibt auch andere. Die sind immer noch keine Nazis. Rechte sind dann Nazis. Wenn ich jetzt hingehe und sage, dass natürlich die Arschloch-Konservativen, die Reaktionären und die Rechten sich über so einen dummen Beitrag von links freuen, genauso wie wir uns über einen richtig dummen Beitrag von rechts freuen, ja, und den auch verstärken und zitieren und uns darüber lustig machen, dann wissen wir, warum auf einmal die gesamte Aufmerksamkeitsökonomie sich nicht mehr um Mariupol dreht und dass da gerade tausendfach Menschen sich gegenseitig abschlachten und einfach oft auch genug auch wehrlos abgeschlachtet werden, sondern auf einmal regen wir uns über ein paar 18 bis vielleicht 25-Jährige auf, die halt mal was Dummes gesagt haben. Und die, bin ich der festen Überzeugung, wenn sie ein paar Jahren drüber nachdenken, die Hände vom Gesicht zusammenschlagen und sagen, was für ein Scheiß habe ich da geredet. Ich sehe das bei meinen eigenen Kindern, die das heute schon, und die sind Anfang 20, die heute schon über das, was sie mit 16, 17 gesagt haben, noch den Kopf schütteln können. Das ist eine ganz normale Entwicklung in dem Alter und eine gesunde Entwicklung. Ja, schlimm ist, wenn die Kids sich nicht entwickeln, wenn die mit 25 immer noch dieselbe Meinung haben, die sie mit 16 hatten. Weil die werden auch mit 60 noch dieselbe Meinung haben. Wenn ich jetzt also hingehe und dann sage, alles klar, dieser riesigen, um Aufmerksamkeit ringenden Ökonomie Internet, waren die letzten Endes sehr erfolgreich gestern, ja, muss man sagen, weil sie haben sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Jeder weiß jetzt, A, dass es die Gruppe FFF Hannover gibt und B, dass es diese Ronja, den Nachnamen kann ich mir gerade nicht merken, dass es diese Künstlerin gibt. Insofern haben die auch im Sinne dieser Künstlerin alles richtig gemacht.
Ja? Aber das klingt mir jetzt schon wieder ein bisschen zu stark, ja, nach PR-Stunt. Also
ja, nee, aber genau das ist es ja, was ich damit ausgedrückt habe in meinem ersten Satz. Das ist wie die Junge Union München-Nord. Das sind ein paar Vollidioten, das sind echte Vollidioten, die irgendeine reaktionäre Stanze raushauen, um mal wieder im Internet steil zu gehen. Und die letzten Endes dadurch, ja, sich dadurch irgendwie geil vorkommen.
Die machen es wie wir, bloß dumm.
Nur, die schießen sich nicht ins eigene Bein, sondern die wissen ganz genau, dass ihr Publikum das so hören will. Naja. Während FFF viel breiter aufgestellt ist und diese sektiererische Form des Diskurses, die sie da betreiben, häufig halt auch mit Unverständnis gegenübersteht. Und dieses Unverständnis ist durchaus verständlich, weil es kaum noch zu kommunizieren ist, was sie möglicherweise eigentlich gemeint haben und eigentlich tatsächlich wollen mit dieser ganzen Sache, weil sie komplett übers Ziel hinausgeschossen sind. Ich glaube, das Entscheidende wirklich, das hat, das können wir, es gibt vom Deutschlandfunk ein Essay über Popkulturdebatte, was ist kulturelle Aneignung? Da möchte ich kurz draus zitieren, weil das für mich eigentlich.
Bitte. Das kommt auch in die Shownotes.
Das Entscheidende war, wenn es nur für Schwarze legitim sein soll, Dreadlocks zu tragen, wird eine kulturelle Praxis, das Frisieren, also das Frisieren an sich, an eine als kulturell verstandene Zugehörigkeit gebunden, schwarz sein. Kultur besteht dann nicht mehr aus Prozessen, in denen Menschen bestimmte Handlungen mit Sinn und Bedeutung ausstatten. Stattdessen werden sie bloß als ausführende Agenten und Agentinnen eines bereits vorhandenen Fundus an Bedeutungen gedacht. Wer sich nicht daran hält, gehört dann unweigerlich zu den Kulturlosen, wie Yagobi Farah die Fusion-Teilnehmerinnen und Teilnehmer ja im Titel ihres Textes auch nennt. Das ist eine Kulturwissenschaftlerin, der hat die Fusion-Teilnehmer alle als kulturlos bezeichnet, weil die sich teilweise eben in, verkleidet haben in anderen Kulturen, in asiatischen und was weiß ich nicht. Dabei hatte linke Kulturtheorie von den Postcolonial Studies, den britischen Cultural Studies, bis zur feministischen Queer Theory in den letzten Jahrzehnten doch genau das Gegenteil zum Ziel. Die Unterschiede zwischen Angehörigen vermeintlich homogener Gruppen wurden betont, gehen mit ihnen doch meist auch Machtgefälle einher. Schwarze und weiße Frauen sind ebenso wenig in derselben Position, wie es weibliche und männliche Schwarze sind. Mhm. Ja? Im Zuge dieser Sensibilisierung für Differenzen wurde auch stark auf die politisch-emanzipatorischen Effekte von Vermischung, Mix und Hybridität gesetzt und es erschien als zentrale Errungenschaft, kollektive Identität wie etwa Frau oder Schwarzsein nicht mehr als fixe und ahistorische Gegebenheit zu betrachten. Das heißt, eigentlich ist ein aufklärischer Diskurs einer, der auf Egalität hinausläuft, auf die berühmte französische Egalité, die Gleichheit, Gleichberechtigung. Müsste einer sein, der diese Unterschiede nicht betont, sondern sagt, du bist nicht unbedingt in was du hineingeboren worden bist. Ja, in dem Augenblick, wo ich sage, diese Frisur ist schwarz, gebe ich, und da macht er weiter, ich referiere das jetzt etwas frei, gebe ich dem Schwarzsein etwas Essentielles, eine Wesenheit. Und an der Stelle beginnt schon wieder Rassismus, weil wie begründet sich denn diese Frisur tatsächlich im Schwarzsein? Sie begründet sich doch nicht als etwas Manifestes, immer dagewesenes, etwas, sondern sie begründet sich maximal als etwas, das aus einer Bewegung heraus, einer kulturellen Bewegung heraus mal entstanden ist. Ja, das heißt, es ist auch etwas Gewachsenes und alles, was wächst, vergeht auch wieder. Alles, was wächst, breitet sich aus.
Natürlich. Ja? Und gefühlt waren wir aber schon mal weiter in der ganzen Diskussion. Eben,
genau.
Das fühlt sich so anachronistisch an, ja, über diese grundlegenden Dinge wieder diskutieren zu müssen. Und ich glaube, also aus so vielerlei Hinsicht ist das, was dort passiert ist, so unwichtig, wie es letztlich für eigentlich ja auch ist und so bedeutungslos, wie es eigentlich auch ist, hat es aber auch gleichzeitig, sagt es so viel aus über das Mindset der Leute, die das Ganze ins Rollen gebracht haben. Denn also da würde mich wirklich mal interessieren, mit welchem Weltbild laufen diese Menschen rum? Also genau. Die sind noch sehr jung, geschenkt.
Ja, es gibt auch ältere und interessanterweise ist das, was wir jetzt diskutieren und was wir auch als Gefahr identifizieren, ist schon eigentlich im urhebenden Standardwerk der Cultural Appropriation genauso benannt. Ja, das heißt, die Leute, die eben diesen Ausdruck damals definiert haben im Buch, Moment, das habe ich auch hier, können wir dann ja auch darauf hinweisen, ist sicher interessant zu lesen. Das Buch heißt Everything But the Burden. Und das ist eben genau das, ich nehme alles aus der Kultur, außer die Last, die mit dieser Kultur einhergeht. Ja. Und das ist ein absolut legitimer Ansatz. Wurde 2003 vom US-amerikanischen Kulturtheoretiker Greg Tate herausgegeben. Die Aufsatzsammlung beschäftigt sich mit schwarzer Popkultur und ihr Untertitel macht das Thema deutlich: What White People Are Taking from Black Culture. Ja. Und damit ist das Problem, und das will ich nochmal betonen, das Problem will ich hier gar nicht bestreiten und sollten wir nicht bestreiten, das ist da. Und damit muss sich die dominante Kultur, nämlich unsere, auseinandersetzen und muss einen fairen Umgang ermöglichen der Kulturen untereinander. Das ist eine Frage der Selbstbeschränkung, eine Frage des Self-Awareness, der Reflexion. Das ist ganz klar. Das Ziel ist nicht illegitim. Auf der anderen Seite eben letzten Endes die Probleme, die wir jetzt angesprochen haben, nur teilweise und mit denen man sich noch viel tiefer beschäftigen kann und sollte, die wurden in dem Buch zum größten Teil auch schon erwähnt. Ja,
ja, okay.
Und viele Leute nehmen halt, wir kennen das heute von so einem Buch, ja, die nehmen den Titel. Der Titel ist natürlich schon ziemlich genial, ja, weil er das Problem sofort auf den Punkt bringt.
Everything but the burden, oder was?
Everything but the burden. What white people are taking from black culture. Mhm. Sofort ist das Problem erklärt. Die Diskussion des Problems wird aber oft gar nicht erst gelesen. Mhm. Ja, diese sehr vielfältigen Aufsätze von verschiedenen Autoren werden dann halt meist nicht gelesen. Und das heißt, ich sehe, oh ja, die Weißen.
Oder nicht verstanden.
Oder nicht verstanden, wenn es gelesen wird. Ja, die Weißen beuten mal wieder die Schwarzen aus. Ist ja auch richtig. Haben wir ja getan. Über Jahrtausende. Lässt sich nicht leugnen. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Nur so einfach ist es halt bei der Cultural Appropriation nicht. Und die Frage ist eben auch, ist der Begriff überhaupt richtig? Wäre nicht Cultural Exploitation der richtige Begriff? Ja, das heißt, das Problem ist nicht der Übergang einer Kultur in eine andere, sondern das Problem ist, wenn das auf eine, wie auch immer, ausbeuterische Art und Weise geschieht. Dann können wir definieren, was begründet an der Stelle eine Ausbeutung. Und dann können wir da die Einzelfälle diskutieren. Natürlich werden wir auch da wieder unterschiedlicher Meinung sein. Bei verschiedenen Phänomenen des Übergangs der Kultur, ob das jetzt Ausbeutung ist oder nicht und wie schlimm diese Ausbeutung zu bewerten ist. Ist es eine materielle, ist es eine ideologische, ideelle, ist es eine, oder wie auch immer.
Ich würde ganz gerne nochmal eben, Wolfgang, ganz kurz. Du hattest eingangs erwähnt, dass du noch zwei Beispiele hast, wo sozusagen die Cultural Appropriation tatsächlich...
Das eine habe ich gebracht, das war die Sache mit diesen Dokumentationen, in Anführungsstrichen, okay, über African Tribes, afrikanische Stammeskultur, die damals schon natürlich das Stereotyp auch des Afrikaners als Stammesmenschen, der letzten Endes dem Moderne noch nicht zugänglich ist, bestätigt hat und damit auch die Berechtigung der Apartheid letzten Endes geliefert hat, nach dem Motto, die können noch nicht für sich selbst auf Staatsebene sorgen, weil die noch in Stammesdenken verhaftet sind und da muss der weiße Mensch noch Entwicklungshilfe leisten und die noch vorsichtig an die Idee eines Staates heranführen. Irgendwie sowas. Es war also wirklich furchtbar. Das war das eine. Das zweite, genau, sind eben diese Minstrel-Shows in Amerika. Das waren letzten Endes so eine Art Wanderzirkus, Wandertheater oft. Und da wurden Schwarze prinzipiell durch Weiße dargestellt, die sich Gesicht schwarz angemalt hatten und dann eben klassische Stereotype über Schwarze verbreitet hatten. Was weiß ich nicht. Das ging eben von der angeblichen Potenz über, dass sie die ganze Zeit nur Hühnchen essen, bis hin zu anderen Stereotypen, über die das fast ausschließlich weiße Publikum sich dann kaputt lachte.
Ja,
Und wo letzten Endes das Stereotyp weitergetragen wurde, dass Schwarze, wenn sie zu einer eigenen Kultur überhaupt in der Lage sind, dann nur zu einer minderwertigen, die letzten Endes eine lachhafte Kopie der Weißen ist. Ist noch nicht mal eine Kopie, ist wie eine Kinderzeichnung der Mona Lisa. Das war sozusagen die Behauptung. Und das ist natürlich eine Form, eine ganz widerwärtige Form der Ausbeutung, die dann ganz konkret dem Rassismus dient, den Rassismus verstärkt und damit seine eigene Begründung immer wieder mitliefert, ohne jemals den eigentlichen Ansatzpunkt dieser Begründung, nämlich den Rassismus, überhaupt in Frage stellen zu müssen. Und ganz klar, in dem Augenblick, so etwas geht nicht mehr. Soweit ich weiß, ist das in den USA auch ausgestorben. Sowas kriegst du heute dann nicht mehr unter. In den USA gibt es jede Menge institutionellen Rassismus. Das ist ganz klar. Nach wie vor die Polizei, man merkt es immer mehr, dass die Polizei beispielsweise, klar, das war früher eine Slave Police, die war nur dazu da, um entlaufende Sklaven einzufangen. Und diese Mentalität steckt in denen immer noch drin. Und natürlich findet da auch wieder eine Bewertung nur nach äußerlichen Merkmalen statt. Aber für mich ist eben die Frage, kann man nicht das Phänomen der kulturellen Ausbeutung viel eher begreifen und viel eher attackieren, wenn man es einfach in den Kontext Rassismus hineinnimmt und aus diesem Kontext heraus argumentiert und nicht sagt, das ist letzten Endes etwas, das ein eigenes, großes, übergeordnetes Phänomen ist. Weil
ganz genau, das finde ich auch.
Weil in dem Augenblick, wo ich ein Zeichen übernehme von, ich war mal in Marokko und danach habe ich eine Zeit lang habe ich so ein silbernes Armband getragen, das ich mir da gekauft hatte, mit marokkanischen Mustern und so weiter. Das hatte ich mir da anfertigen lassen. War das Cultural Appropriation? Ja, im Wortsinne ja, weil ich habe mir da natürlich was angeeignet, das kam aus der Berberkultur. Ja. Ganz klar. Interessanterweise ist die Berberkultur aber eng verwandt mit der germanischen, weil die stark begründet ist in germanischen Stämmen, die in der Völkerwanderung da eingewandert sind. Ja, das heißt, war es einfach nur eine kulturelle Wiederaneignung. Ohne das jetzt irgendwie.
Vielleicht muss man sowas einfach auch gar nicht zerdenken.
Ohne also, das jetzt. Es ist einfach so, es hatte mir gefallen. Es sah gut aus. Ja.
Und das reicht doch auch schon.
Und es war,
ich finde, das ist ein legitimer Grund.
Genau. Es hätte aber auch sein können, dass ich sage, nee, also mich interessiert die Geschichte dieser Stämme unglaublich und so weiter. Und ich trage das jetzt als Zeichen des Respekts. Und alles das wird letzten Endes in der Cultural Appropriation irgendwo in einen Topf geworfen oder läuft zumindest Gefahr, in einen Topf geworfen zu werden. Und das halte ich nicht für legitim.
Genau. Wenn wir das so engmaschig denken, wie das vielleicht manche gerne hätten. Ich meine, dann hätte ein Quentin Tarantino nie Django Unchained gedreht, ein Film, der extrem wichtig gewesen ist, sicherlich ein Stück weit, dann hätten zig weiße Autoren niemals das Leid der schwarzen, versklavten Bevölkerung in den USA beschreiben können. Ich meine, alleine schon zum Beispiel, dass Amazon Studios auf die glorreiche, in Anführungsstrichen, Idee kommen, für ihre zukünftigen Projekte die Rollen so zu besetzen, dass der Schauspieler oder die Schauspielerin tatsächlich auch dem Rollenbild entspricht. Also, dass homosexuelle Rollen nur noch von homosexuellen Menschen besetzt werden. Das ist halt einfach, ich frage mich da schon so ein bisschen, wo wir da zurückfallen, in welche, das ist ja nicht nur für die Schauspielerei tatsächlich.
Das Ganze begann halt damit, dass reihenweise Rollen weiß gewaschen wurden. Ja, da war dann Mowgli auf einmal ein weißer Junge. Ja, anstatt ein indischer. Da war, also sprich ein farbiger, ein Person of Color. Da wurden Rollen von Schwarzen in amerikanischen Filmen von Weißen besetzt, denen das Gesicht geschwärzt wurde. Diese ganzen Sachen. Und das ist natürlich widerwärtig.
Ja? Natürlich. Aber dann beseitigt das Problem.
Ja, ja,
dann dreht diese Schraube wieder fest. Ersetzt sich den kompletten Motor. Das ist doch Quatsch.
Und dann muss ich mir dann anhören, ja, Helen Mirren spielt jetzt eine jüdische, spielt Golda Meir, lieber israelische Premierminister, ich glaube, so heißt der Regierungschef bei denen, sehr lange in den 70er Jahren, eine sehr starke Frau, eine der ersten Regierungschefinnen der Welt, und war natürlich Jüdin, und Helen Mirren ist keine Jüdin. Ja, und die Frage ist natürlich in dem Augenblick, wo zurre ich da die Grenze fest? Soweit ich weiß, ist Helen Mirren eine exzellente Schauspielerin. Ja, die das mit Sicherheit spielen kann.
Ja, vor allen Dingen, guck mal, Ben Kingsley war weder, war auch nicht Gandhi. Also ich meine,
klar. Und er sah ihm aber ziemlich ähnlich. Das kam noch dazu. Er sah ihm wirklich ähnlich. Ja. Und die Frage ist an der Stelle natürlich immer, also ich als Regisseur, ich würde mir rausnehmen, alle komplett kreuz und quer zu besetzen. Ja, wenn ich das Neue Testament verfilmen würde, dann wäre Jesus bei mir möglicherweise eine schwarze Frau.
Warum nicht?
Eine schwarze Frau. Petrus wäre eine transsexueller Mann. Also wäre früher mal eine Frau gewesen oder wäre als Frau auf die Welt gekommen und hätte sich dann als Mann identifiziert und so weiter. Hätte ich überhaupt keine Probleme mit. Ja, also das ist ja zunächst mal eine künstlerische Entscheidung. Frage ich mich, wie besetze ich die, damit das, was ich mit dem Film eigentlich erzählen will, rauskommt. Dann brauche ich die geeigneten Schauspieler, die eine gewisse Typähnlichkeit haben, damit die Rolle überzeugend mimen können, damit da kein Glaubwürdigkeitsproblem kommt, zumindest dann, wenn ich ein Biopic mache, wie über Golda Meir. Ich kann Golda Meir jetzt nicht mit Nastassja Kinski besetzen. geht nicht. Die sieht ja einfach nicht ähnlich genug. Ja, oder mit eben auch immer.
Wir sind doch da aber auch schon viel weiter. Guck mal, zum Beispiel jetzt in der aktuellen Batman-Verfilmung, um mal popkulturell um praktisch ein aktuelles Beispiel zu nehmen. Da hat sich zumindest meiner Wahrnehmung nach keiner darüber beschwert, dass Jim Gordon schwarz ist in der Verfilmung. Der wurde in den Comics, soweit ich weiß, immer als weißer Polizist dargestellt und auch in den bisherigen Filmen war er immer weiß. So, und jetzt war er schwarz. Da hat sich niemand drüber beschwert, was auch absurd gewesen wäre, wenn es jemand getan hätte.
Es wäre auch gegen schwarzen Batman nichts einzuwenden.
Nee, ja, richtig,
absolut. Ja? Also absolut nicht. Absolut. Keiner von denen ist, die sind als weiße Charaktere erschaffen worden, weil das eben die dominante Kultur war und es war ein kommerzielles Produkt und musste sich verkaufen. Und ein schwarzer Batman hätte sich nicht verkauft. War so. Das kann man jetzt beklagen und kann sagen, oh, da ist ja auch wieder die Unterdrückung. Ja, natürlich. Ja, da war die Unterdrückung. Heute. Und das genau deshalb sind wir heute weiter. Wenn du heute Idris Elba als Batman besetzt oder was weiß ich nicht. Oder,
ja, super, will ja? Ne? Perfekt einfach.
Geil. Oder auch
als James Bond.
Oder auch als Bond, ja. Überhaupt kein Thema. Ich meine, 007 ist ja sowieso erstmal nur ein Deckname und wahrscheinlich, so wie bei deren Berufsrisiko, werden die auch regelmäßig sterben, haben wir jetzt auch gesehen. Und dann wird die Nummer neu vergeben, ja? Und dann kann das ja
auch mal. Ist er gestorben im neuen James Bond, oder was? Jetzt sag nicht, der ist gestorben.
Ich verrate das doch nicht.
Nee, aber ich glaube, es wird klar, worauf wir hinaus wollen. Und dann nochmal zu der Eingangsthese und solche Sachen halt nochmal, natürlich wird jetzt Fridays for Future bekommen da jetzt natürlich den Knüppel ab. Das ist auch nicht richtig. Man darf die auch nicht alle jetzt irgendwie unter den Generalverdacht stellen, dass die ganz besonders sensibel sind oder da, keine Ahnung, völlig überzogene moralische Maßstäbe an den Tag legen, die überhaupt nicht einzuhalten sind für niemanden, auch von denen nicht. Das ist ja auch immer so ein Ding, ne? Welchen moralischen Maßstab lege ich eigentlich an andere an und wie weit bin ich eigentlich selber dazu in der Lage, den zu erfüllen. Also das ist halt auch so ein Punkt, wo ich mir denke, weil ich möchte noch ganz kurz, Wolfgang, da hätte ich gerne auch deine Meinung dazu, weil die Begründung, warum der Dame abgesagt wurde, der Ronja Malzahn, die ging ja noch ein bisschen weiter. Da habe ich jetzt beim Tagesspiegel mal kurz nochmal was rausgesucht. Fridays for Future Hannover erklärte zu der Absage, es sei der Gruppe wichtig, BIPOCs oder BIPOCs, ich habe keine Ahnung, wie das letztlich korrekt ausgesprochen wird, also schwarze Indigene und People of Color, Raum innerhalb der Klimagerechtigkeitsbewegung zu geben, der ihnen bis jetzt nicht genug eingeräumt worden sei, aber schon häufig eingefordert wurde. Soweit, so verständlich und sicherlich auch honorig.
Ja.
Dies müsste konsequent passieren, und jetzt pass auf, weil das Auftreten einer weißen Person mit Dreadlocks auf unserer Bühne für BIPOCs den Eindruck erwecken kann, dass diese Bewegung für sie kein safer Space darstellt, also keine geschützte Umgebung ohne Diskriminierung biete. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, Ronja Malzahn abzusagen. Und das ist für mich tatsächlich hier, dieser Satz ist für mich die absolute Bankrotterklärung einer also das ist für mich das perfekte Beispiel, Paradebeispiel eines vermeintlich gut gemeint, aber unglaublich schlecht gemacht
und gedacht. Was hindert sie daran, noch weitere Künstlerin einzuladen, die eben dann zu dieser Gruppe zählt? Als erstes, zweitens, hat die sich jetzt diese Rasterlocken über Nacht wachsen lassen? Soweit ich weiß, dauert das eine Weile, bis sie
so. Das wird wohl eine Weile dauern.
Das wird wohl eine Weile dauern. Das heißt, die wird die auch gehabt haben, als sie den Vertrag abgeschlossen haben natürlich. Mit ihr. Also selbst wenn es nur ein mündlicher Vertrag war. Es ist natürlich alles ziemlich erbärmlich. Aber letzten Endes sind diese Kids auch ein Opfer einer völlig überhitzten und aus dem Leim gegangenen Debattenkultur. Die möglicherweise noch nie wirklich besser war. Wir müssen das lernen als eine Kultur, wo jetzt jeder zum Sender geworden ist, das einfach mehr Mühe und mehr Trendschärfe in die Debatten reingehört.
Trendschärfe, das heißt, ist ganz wichtig.
Das heißt, wir können nicht, da kommt ja auch der Begriff Kritik her. Der Begriff Kritik kommt aus dem Griechischen und kommt eigentlich vom Wort für Unterscheidung. Es geht also nicht darum, jemanden niederzumachen, sondern es geht darum, Dinge auseinanderzuhalten. Und das ist das, trotz aller Steilheit der Thesen, was wir hier versuchen, so imperfekt, wie uns das gelingt, aber einfach ein paar Begriffe nehmen und die mal auseinander zu sortieren und zu sagen, stopp, 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 hier an der Stelle bringen wir hier gerade einiges durcheinander. Und da muss man auch den jungen Leuten zugutehalten, dass es nicht wirklich viele sehr gute Beispiele dafür gibt im öffentlichen Raum, die Dinge wirklich sauber getrennt auseinanderhalten und auch mal erklären, wie sie die eigentlich auseinanderhalten und warum sie wie, wo trennen. Und ich finde, das muss viel mehr zum Teil einer Debattenkultur werden, dass den Leuten, die mitreden, die Last auf die Schulter gelegt wird, setz uns erstmal auseinander, an welchen Parametern entlang du überhaupt hier mitredest. Bevor du irgendwelche Begriffe in den Raum wirfst, die, von denen keiner weiß, wie du sie eigentlich verstehst. Und ich glaube, wenn wir das als Lehre aus diesem Ding mitnehmen, dann war dieser Debattenbeitrag von denen sogar nützlich.
Ja, natürlich. Ich möchte noch ergänzen, du hast es so wortreich und intellektuell ausgedrückt. Ich möchte es ganz kurz in meiner gängigen Sprache ausdrücken. Liebe Freunde, zieht den Kopf aus dem Arsch. Fangt nicht an, eure eigentlich großartige Sache zu unterminieren, indem ihr eure Eitelkeiten und Befindlichkeiten über das Greater Good setzt. Das halte ich für sehr wichtig. Ja, behaltet das Ziel vor Augen und lasst eure Eitelkeiten dort, wo sie hingehören, nämlich zu Hause oder am sozusagen an der Garderobe. Das hat da überhaupt nichts verloren und kämpft gegen Rassismus und gegen echten Rassismus, gegen echte kulturelle Ausbeutung. Macht darauf aufmerksam, seid dafür, schafft dafür eine Awareness, wie es so heute so schön heißt. Aber ansonsten chillt mal eure Basis, ey. Also.
Okay, ja, genau. Das sagten meine Kinder auch immer, als sie 16 waren. Ey, Alter, chill mal deine Basis.
In der Hoffnung, dass das verstanden wird.
Ich habe schon begriffen, was sie gemeint haben, ja. Genau. Ich fand den Satz trotzdem albern. Aber gut.
Nee, ja, also ich finde wirklich. Nee, also.
Prinzipiell, wie gesagt, ich denke, wie dann alle auf, und vor allem wie dann die Reaktion auf FFF war und dann gesagt, ja, hier Greta wieder, die damit überhaupt nichts zu tun hat. Ja. Und die Luisa Neugebauer, ich hoffe. Entschuldigung, Luisa, wenn wir das jetzt hier falsch gesagt haben.
Solltest du uns hören.
Sollten Sie uns hören. Ich glaube nicht, dass sie damit viel gemeinsam hat, weil sie normalerweise sehr, sehr sortiert ist und sehr aufgeräumt, überraschend aufgeräumt für so eine junge Frau.
Ich auch, ja.
Und wir brauchen genau diese aufgeräumten Stimmen, die sagen, stopp, lass uns jetzt hier nicht alles einfach niedermachen. Wir berauben uns ja auch wichtiger Mitstreiter.
Ja. Absolut, natürlich. Und die braucht man, ne?
Und die braucht man.
Sozusagen, genau. Das auch noch breiter werden zu lassen.
Ja. Lass uns mit den Leuten lieber so diskutieren. Lass sagen, hör mal, das und das, wie stehst du denn dazu? Wir haben jetzt noch jemanden eingeladen, die Künstlerin da, die kommt mit ihrer, die stammt aus Togo und die macht hier das und das. Ja, um völlig klar zu machen, dass wir den Raum machen. Und deshalb würden wir gerne deinen Auftritt um 20 Minuten kürzen oder sowas. Hast Verständnis. Und so ließe sich das ja vielleicht auch regeln, intern. Aber direkt mit dem, wir kündigen dir jetzt hier und nee. Also abgesehen davon, wenn ich einen Vertrag schließe, das habe ich gelernt im Leben, dann halte ich diesen Vertrag ein, wenn mir das irgendwie möglich ist. Verträge müssen bedient werden, pacta sunt servanda, das wussten schon die alten Römer. Zu glauben, dass man da heute Hü und morgen Hot sagen kann, ist nicht gut für einen selbst im Leben. Weil die Menschen dann aufhören, einem zu trauen.
Wenn Sie einen Vertrag mit uns abschließen wollen, meine lieben Hörerinnen und Hörer, dann könnt ihr das gerne machen. Und zwar auf www.steady.de/ladderstall. Dort könnt ihr euch schon für 2,50 Euro ein leckeres Monatsabo klicken. Ab 5 Euro Komma und ein paar zerquetschte. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es genau 5 Euro sind. Gibt es dann jeden Monat mindestens eine Sonderepisode, leider geil, mit einem steilen Gast, der uns seine steile These vor den Latz knallt. Und allen Teilen sage ich vielen Dank, Wolfgang, für diese spontane Runde zu einem sehr aktuellen Thema, das uns beide sehr beschäftigt hat.
Das beschäftigt
uns.
Genau.
Für deine, wie immer, sehr eloquente Art und Weise, dich mitzuteilen.
Ansonsten denke ich, es ist im Augenblick so viel los, wir werden mit Sicherheit uns häufiger mal hören in nächster Zeit.
Uns werden die Thesen nicht ausgehen.
Nee, glaube ich auch.
So viel steht leider steil fest.
Ja, genau. Wobei im Augenblick wäre eine steile These, dass gerade scheiß Wetter ist. Ich überlege mir
das. Das wäre wirklich eine steile These, Wolfgang. Ja. Und damit meine Mutter schon immer in den Ohren liegt, dass sie lieber den Herbst zurück hätte, möchte ich darüber gar nicht diskutieren, ehrlich gesagt, warum der Frühling geil ist, außer man ist Allergiker. Ja. Das
ist nicht so toll. Alles klar. Gut,
Dennis. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, bleibt gesund, kommt gut in den Frühling und wir hören uns schon bald wieder, Wolfgang, mit einer weiteren Steinthese.
Ja.
Bis also dahin.
Ja. Tschüss.
Adios.
Von Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.